Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium Jesu Christi nach Lukas. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Da erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Während die Stimme erscholl, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem von dem, was sie gesehen hatten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir.
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche der Congregatio Jesu Augsburg, liebe Schwestern und Brüder an ihren Computern und Geräten. Es gibt Momente, die vergessen wir so schnell nicht. Als ich noch in Rom im Vatikan gearbeitet habe, wiederholte es sich jeden Mittwochvormittag. Papst Johannes Paul II., der den Kontakt zu den Menschen suchte und für den es eine Vitaminspritze auch in Krankheit war, das Bad in der Menge zu genießen, fuhr jeden Mittwoch mit seinem Papamobil über den Petersplatz und unzählige Hände streckten sich ihm entgegen und dann bei der Generalaudienz vielleicht noch in der Prima Fila in der ersten Reihe sitzen zu dürfen, ihm Shake Hands zu machen. Was für ein Erlebnis. Viele Menschen, die dieses Geschenk erhielten, durften dann beim Osservatore Romano besondere Fotos entgegennehmen, natürlich nicht gratis, auch der Vatikan schaut aufs Geld. Aber das wurde meistens eingeklebt in Fotosalbums und ist eine Erinnerung bis heute. Mit dem Papst die Hand schütteln, ihm ganz nahe sein zu dürfen. Jetzt bei Corona unter Franziskus geht das im Moment so nicht. Welch großes Erlebnis. Wie mag es erst Petrus gegangen sein, als er mit Jesus auf den Gipfel steigen durfte, mit ihm sozusagen vertraut sein zu dürfen und eingeführt zu werden in das, was Jesus wirklich war. Nicht nur eines Menschenkind, sondern Sohn Gottes. Und genau das haben wir gerade in dem Evangelium von der Verklärung des Herrn gehört. Wenn wir das Zweite Vatikanische Konzil konsultieren, dann wird die Aufgabe der Kirche vor allem darin gesehen, dass sie es im Namen und Auftrag Jesu versucht, Gott und Mensch in einen vertrauten Umgang, in eine vertraute Gemeinschaft zu führen. Es ist im lateinischen Konzilstext sogar die Rede von der sogenannten Intima Unio. Mit Gott vertraut, ja, mit ihm intim zu sein. Darum geht es. Und eine solche Erfahrung der Intimität mit Gott wird den drei ausgewählten Aposteln zuteil auf dem Gipfel des Berges Tabor. Mit Gott intim zu sein, eine sehr fragile Angelegenheit, wie wir ja auch heute bei dem Thema des Gebetes erfahren haben. Gebet ist kein Werkzeugkasten, um letztendlich je nach Anlass ein Werkzeug herauszuziehen und damit die Gottesbeziehung herzustellen. Nein, der, der das erste Wort in dieser Intima Unio hat, sind nicht wir, sondern das erste Wort spricht Gott, und unser Beten, wie auch immer es sei, von der Klage über die Bitte zu Lob, Preis, Dank und Anbetung ist immer nur Antwort. Interessant, wenn wir nun ein wenig schauen, in welcher Spannung diese Intimität mit Gott, ja, mit Jesus, dem Sohn Gottes, sich ereignet. Gehen wir geistig auf den Berg Tabor mit, keine Angst, wir fliegen jetzt nicht ins Heilige Land. Und selbst wenn wir dort wären, bräuchten wir nicht Seil und Haken, denn nach unserem bayerischen Verständnis ist Tabor höchstens ein Hügel, kein großer Berg. Aber dieser Berg hat es in sich. Das Erste, was uns Tabor lehrt, ist die Spannung zwischen Höhepunkt und Tiefen. Die Apostel, die drei Auserwählten, sind mit Jesus aus den Niederungen hinaufgestiegen auf den Berg Tabor. Das Gipfelerlebnis fällt nicht vom Himmel. Heute kann man, das wissen Sie, wenn Sie im Heiligen Land waren, entweder mit Shuttlebussen oder auch sonst relativ bequem zu diesem Tabor-Gipfel gehen oder fahren. Ich bin auch immer gern gefahren, weil oben Nomaden saßen und die haben mich zum Tee eingeladen oder zum Kaffee. Und die anderen sind keuchend langsam raufgekommen. Ich habe schon 2, 3 Kaffees oder Tees getrunken. Aber wie dem auch sei, wichtig ist, dass wir hinaufgehen, dass wir aus den Niederungen des Alltags hinaufsteigen zum Gipfel. Gipfelerlebnisse sind Geschenke des Himmels, sind gratis, aber wir müssen auch was dafür tun. Sie fallen gewöhnlich nicht vom Himmel, diese Gipfelerlebnisse. Und so möchte ich Sie einfach auch darum bitten, einmal Ihr Gebetsleben anzuschauen in dieser Spannung zwischen Höhepunkten und Tiefen. Da gibt es Höhepunkte, etwa bei Exerzitien. In stillen Zeiten, Vakat-Zeiten, hat man uns im Germanikum immer wieder gesagt, Lehrzeiten mit 2 E, die aber dann zur Lehrzeit mit H werden können. Gott lehrt uns. Und plötzlich ist es tatsächlich so ein Höhepunkt, wie es Teresa von Avila formuliert in Bezug auf das Beten, nämlich es ist wie ein Gespräch unter vertrauten Freunden. Es ist tatsächlich eine intime Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und ich möchte Teresa von Avila heute bemühen, denn es ist ja ihr 400. Jahrestag der Heiligsprechung und sie ist ja Doktor, eigentlich müssten wir es heute sagen, Doctrix Orationis. Sie ist uns eine Lehrerin des Gebetes. Doch wir wissen auch, dass es Tiefpunkte des Betens geben kann. Menschen, die sich ganz Gott versprochen haben, bei der Profess, bei einer Weihe, ja auch Eheleute, die sagen, ich kann momentan nicht mehr beten. Dann bitte ich Sie, auch das haben wir heute bedacht, dass Sie ihr Oro im Singular, ich bete, einbetten in das Oramus oder Oremus der ganzen Kirche. Schön, dass wir als Kirche uns wissen dürfen im Sinne einer Gebetsgemeinschaft. Und wenn wir selber mit unserem Latein am Ende sind, Frau Schlosser ist ja promovierte Latinistin, dann geht es zunächst mal darum, dass wir, wenn wir verstummen, nicht mehr können, wenn uns die Luft ausgeht, wissen, dass andere gerade einen längeren Atem haben und uns vielleicht durch ihr kommunitäres Beten heraushelfen aus der Talsohle unseres Gespräches mit Gott. Und aus dieser ersten Spannung zwischen Höhepunkt und Tiefen erwächst schon die zweite, nämlich zwischen Zeit und Ewigkeit. Wir kennen alle die verschiedenen Gesichter der Zeit. Da ist die Zeit der Uhr messbar und gezählt. Manchmal muss man mir entgegengehen, mich anrufen. Ja, Bischof Bertram, vergessen's den Termin nicht. Es wartet schon der nächste Gast. Die heilige Messe soll anfangen. Alles recht, an solche Erinnerer zu denken. Zeiterinnerer für die Zeit gemessen nach Stunden und Minuten. Aber es gibt auch noch eine andere Zeit. Eine Zeit, die sich nicht nur messen lässt, sondern die hineingeht in die Ewigkeit. Selbst in Goethes Faust wird einmal der Wunsch geäußert, die Zeit möge stehen bleiben. Und es gibt viele Gedichte, die diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen, diese messbare Zeit möge überwunden werden, im wahrsten Sinn des Wortes hegelianisch fast aufgehoben werden, hinaufgehoben werden in die Ewigkeit. Und so eine Erfahrung durften die Jünger auf dem Gipfel von Tabor machen. Sie hatten eine Art Erfahrung der Ewigkeit. Das ist die Aussage des Petrus, wenn er spricht, lass uns jetzt 3 Hütten bauen. Ich bin froh, dass er nur von Hütten spricht. Hütte ist ein Mittelding zwischen Zelt und Haus. Er hätte auch sagen können, jetzt bestellen wir mal die Maurermeister und bauen wir mal so ein richtiges Haus, eine Burg auf Tabor. Auch wenn es die Seelenburg der Theresia gibt oder Martin Luther als sozusagen reformatorische Hymne anstimmt, mein feste Burg ist unser Gott. Auf Tabor steht keine Burg. Auch Petrus will nur eine Hütte bauen. Ja, eigentlich nur ein Zelt. Denn in diesem Zelt findet er einen Hauch von Ewigkeit, aber er muss das Zelt wieder abreißen und hinunter in die Niederungen der messbaren Zeit. Nehmen wir diese Momente der Ewigkeit, die auch uns geschenkt sind, ernst. Nehmen wir sie als Schätze für unsere Kammern und sammeln wir diese Schätze, wenn es mal schwierig wird. Schauen wir diese Höhepunkte, diese Gipfelerlebnisse nicht nur an und hacken wir sie ab, sondern sammeln wir sie als geistliche Schätze für Zeiten, in denen es schwer wird für unser Gespräch mit Gott, für unser Beten. Ewigkeit und Zeit. Wir hoffen darauf, dass wir einmal ganz in der Intima Unio mit dem Herrn in einem Dauergespräch mit ihm sind. Aber jetzt sind wir hier halt noch in der Zeit und in begrenzten Räumen unterwegs. Aber tun wir alles, dass wir selber uns solche Vakat-Zeiten nehmen, damit der Herr, nicht wir selber, sie füllen können. Einen ganz einfachen geistlichen Rat hat mir dafür auch die Amtsleiterin im Bischofshaus gegeben. Sie führt den Kalender und wenigstens hin und wieder ist ein halber Tag eingetragen mit der Abkürzung ZFBUG. Ich habe erst gedacht, als ich das erste Mal las, das heißt Zeitschrift für Bayern und Geschichte, ZFBUG. Ist aber nicht so. Das heißt Zeit für Bertram und Gott. Genau das möchte ich einhalten und wir müssen, sage ich ganz ehrlich, Schwester Anna und ich, diese Zeit oft verteidigen. Denn es gibt Zeitdiebe, die selbst diese ZFBUG-Fenster wieder schließen möchten. Und noch ein drittes möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, nämlich die Spannung zwischen Nähe und Distanz. Welcher Höhepunkt auf dem Gipfel von Tabor für Petrus, Jakobus und Johannes? Jetzt haben wir diesen Jesus. Transparent, durchsichtig, klar. Jetzt hat er gesagt und gezeigt durch die Wolke, wer er ist. Der Sohn Gottes, der Messias. Auf ihn wollen wir hören. Und sie wollen sozusagen Jesus in die Tasche stecken. Aber das geht so nicht. Jesus ist zu erspüren, zu erfassen, aber nie zu begreifen in der letzten Tiefe. Die größte Nähe kann schnell wieder zur Distanz werden. Dieser Vers fehlt im Lukasevangelium, aber es schließt sich an, dass nach der Verklärung Jesus mit diesen drei Aposteln wieder hinuntersteigt. Nicht nur in die Niederungen des Alltags, sondern hin nach Jerusalem, dem Kreuz entgegen. Distanz. Petrus will den Kreuzweg nicht mehr mitgehen. Das darf nicht sein. Ich verteidige dich. Petrus zückt noch das Schwert und das Ohr des Knechtes Malchus muss daran glauben. Aber als es wirklich brenzlig wird am Kohlenfeuer, da nimmt er Reis aus und verleugnet seinen Herrn. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und so ist es auch bei uns. Nähe, höchste Nähe, Intimität kann plötzlich zur Distanz, zur Kälte führen. Nehmen wir auch diese Erfahrung des Petrus ernst. Judas endete am Strick, Petrus aber in Tränen der Reue. Und was Petrus im Innenhof des Synedrums erfahren hat, als das Kohlenfeuer brannte, das flackert neu auf am See von Tiberias, als erneut ein Kohlenfeuer brennt. Nur zweimal kommt dieses Wort Kohlenfeuer im Johannesevangelium vor. Und die dreimalige Verleugnung wird gleichsam eingelöst und überboten durch die dreifache Freundschaft und Liebeserklärung des Petrus. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Die Distanz im Dunkel der Nacht, sie wird geöffnet und erleuchtet durch das Feuer, das brennt, im österlichen Licht am See von Tiberias. Meine lieben Schwestern, liebe Brüder, so wünsche ich uns allen, dass wir mit diesen Spannungen leben lernen, der Spannung zwischen Höhepunkten und Talsohlen, zwischen Zeit und Ewigkeit und schließlich zwischen Nähe und Distanz. Das macht Leben aus. Bitten wir den Herrn darum, dass es ein gesegneter Weg auf Ostern hin werde und dass wir trotz aller Schwierigkeiten in der Gesellschaft, in der Welt, Krieg und nicht zuletzt in der Kirche, wo es beim synodalen Weg um verschiedene Richtungen und Spannungen geht, dass wir immer wieder wissen, dass alles einmündet in die heilige Woche von Kreuz, von Sterben und von Auferstehung. In diesem Sinne einen guten Weg auf Ostern hin. Amen.